Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe heute Heike vom Hede zu Gast. Heike ist Pädagogin, Mutter zweier Söhne und inzwischen sogar schon Oma. Ihr Familieninstitut begleitet Familien seit über 20 Jahren in den verschiedensten Lebenslagen. Und sie könnte uns heute vermutlich zu so ziemlich jedem Thema aus dem Echte Mamas Kosmos Rede und Antwort stehen. Heute wollen wir aber über Heikes Herzensthema sprechen, das ihr insbesondere in ihrer Arbeit mit Eltern und Kindern immer wieder negativ auffällt, nämlich das ewige Vergleichen und was wir stattdessen tun könnten.
Werbung.
Hat dein Baby Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen? Versuch es doch mal mit einer sanften Babymassage. Sie stillt das Bedürfnis deines Babys nach Nähe und Berührung und dadurch fühlt es sich geliebt und geborgen. Eine Massage am Abend mit eher nach außen streichenden Bewegungen kann die Entspannung und den ruhigen Schlaf deines Babys fördern. Zur Körpermitte hin streichend kann eine Massage aber auch anregend wirken. Hat dein Baby Blähungen, kann eine Bauchmassage im Uhrzeigersinn ebenfalls für Entspannung sorgen. Achtung! Bei Bauchschmerzen und Koliken solltest du die Ursache auf jeden Fall ärztlich abklären lassen und in dieser Zeit deinem Baby Trost, Zuwendung und Körperkontakt schenken. Super geeignet für Babymassage ist zum Beispiel das Calendula-Pflegeöl von Veleda mit Bio-Calendula. Es ist parfümfrei und pflegt und beruhigt die zarte Haut deines Babys mit wertvollen Inhaltsstoffen aus der Natur. Für ein entspanntes und gepflegtes Baby.
Werbung Ende.
Und sag herzlich willkommen, liebe Heike. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch für unsere Community selber noch mal vor.
Liebe Christina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin glücklich, bei euch heute sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Heike vom Hede und ich begleite werdende und gewordene Eltern seit vielen Jahren auf ganz unterschiedliche Weise. Ich sage immer, aus dem Bauch in den Wald. Das sind unsere Kurse, die auch stattfinden. Babygymnastik, Geburtsvorbereitung. Ganz wichtig ist mir immer der Elternwerdenkurs. Was heißt es eigentlich, Eltern zu werden und Eltern zu sein? Wie behalte ich die Paarebene? Und vom Profil her bin ich Sozialpädagogin, Diplom-Sozialpädagogin und habe mich nach schwierigen Arbeitsfeldern wie Strafvollzug und Psychiatrie und nachher Internatsarbeit dann durch meine eigenen Kinder halt dem kleinen Baby gewidmet, indem ich die PGIP-Ausbildung gemacht habe und dann Geburtsvorbereitung und so weiter. Mit den Jahren ist ein großartiges Netzwerk entstanden und Corona hat mich zu Instagram gebracht und dadurch ist meine Welt noch viel größer geworden. Teilweise fliege ich durch die Welt, fahre mit der Zutermin, mit dem Zug und begleite aber auch werdende Eltern halt per Zoom und dann gibt's irgendwann immer mal auch einen Live-Termin. Ja, und ich muss sagen, dass ich als Heike mir immer bewusster werde mit den Jahren, welch eine Verantwortung ich habe, wenn ich Eltern im Elternsein und auch auf der Paarebene begleiten darf. Das ist eine hohe Verantwortung und ich kann immer nur sagen, danke, dass ich das darf.
Und du machst es ja auch mit so einer Hingabe und Leidenschaft. Also ich folge deinem Account tatsächlich auch schon seit ich schwanger bin. Und ich weiß nicht, wenn man deine Videos anschaut, dann fühlt man sich immer gleich so beruhigt. Du hast so eine ruhige Art und du machst das immer alles so lässig und gelassen. Und es ist ja auch voll schön, wenn sich diese Leidenschaft oder was man mit den eigenen Kindern dann erlebt, dann auch so eine Berufung für einen wird. Das ist ja tatsächlich auch bei einigen Frauen der Fall. Mich würde mal interessieren, warst du mit deinen Kindern damals auch immer schon so gelassen und so cool oder hat sich das erst über die Zeit entwickelt?
Ich glaube, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich habe auch dieses vom Paar ins Elternsein zu kommen und damals war bei Moritz Tschernobyl gerade gewesen. Also da war auch das Zufüttern und so ein großes Thema. Also ich habe viel Unsicherheit auch selbst erlebt und aber ich habe schon auch erlebt, wie großartig es ist, ein Kind ins Leben zu begleiten. Das habe ich schon immer sehr genossen. Aber ich habe auch Höhen und Tiefen gehabt im Umgang mit den Kindern. Und meine sind ja 11 Jahre auseinander und sehr unterschiedlich auch vom Temperament. Und ich glaube, ich habe von ihnen viel, viel lernen dürfen und wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich die beiden nicht gehabt hätte.
Und 11 Jahre, das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr lange Lernphase, die man dann schon mit dem ersten Kind hinter sich hat. Meine Mutter sagt auch immer, also ich bin 7,5 Jahre jünger als mein Bruder. Ich war auch so gar nicht mehr auf der Agenda, beziehungsweise haben meine Eltern irgendwann aufgehört, das weiter zu probieren, weil es halt nicht geklappt hat. Und schwupps, hat es doch geklappt.
Ja.
Und sie hat auch gesagt, das war irgendwie total krass für sie, weil sie dieses Babyalter und alles, was damit einhergeht, das hatte sie so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ging dir das dann auch so, dass du quasi zweimal, also man sagt ja immer, das sind das wie zweimal ein Einzelkind, weil man so einen langen Abstand hat und das eigentlich alles gar nicht mehr so weiß?
Das ging mir tatsächlich nicht so, weil ich ja auch in der Arbeit schon steckte. Damals hatte ich eine Elternschule gegründet mit einer Kollegin zusammen und alle Kassen trugen auch die Kurse. Und dann lösten wir es auf, weil die Kassen, also die Gesundheitsreform kam und die Geli wollte auch nicht mehr selbstständig sein. Aber dann kam der Till und ich habe mich so gefreut, auch dass mein Körper, also ich war jetzt auch nicht mehr die Jüngste, dass ich dennoch mal in der Lage war, eine Schwangerschaft zu tragen und ein Kind, dass es in mir wachsen kann. Ich habe mich total gefreut, trotz alledem. Mein Mann hat damals gesagt, Mensch, jetzt sind wir so weit, dass wir auch wieder freier sind, weil wir haben keine Verwandten, niemanden gehabt, wenn immer Babysitter, sehr zuverlässiger auch. Aber jetzt fangen wir bei Null wieder an. Aber für mich war es ein Wunder. Trotzdem, die Umstellung war schon wirklich schwer, aber wunderschön. Und ich würde sagen, der zweite hat uns gerundet, auch nochmal als Familie damals. Und Einzelkinder auf keinen Fall. Klar, der Große wurde entthront. Der Kleine musste sich auf den Platz setzen. Aber es hat er von Anfang an auch geschafft, mit viel Schreien und so. Der war immer präsent. Die beiden haben eine enge Beziehung bis heute, aber die haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Das, also wo ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Und auf der anderen Seite waren sie echt füreinander da, so beides. Schade war natürlich, dass sie nicht so miteinander spielen konnten. Also das war wirklich sehr, sehr schade, dass der eine war ja schon in einer ganz anderen Welt als der Kleine. Der Kleine wollte immer daher sein, wo der Große ist. Ja, aber sie haben trotzdem gut zueinander von der Bindung her gefunden und sind halt echt ein großartiges Team. Aber das war halt für die beiden Brüder schon auch nicht nur einfach. Und ich finde, keiner sagt einem so die Wahrheit wie Geschwister. Und das lässt einen auch wachsen. Und darum bin ich so dankbar, dass der kleine Große noch gekommen ist.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also es gibt, glaube ich, auch kaum jemanden, der mich so schnell auf die Palme bringen kann wie mein Bruder.
Genau.
Ja, mich würde mal interessieren, das ist vorhin schon mal kurz angesprochen, dass dein Instagram-Auftritt ist ja während Corona entstanden und dein Institut gibt's ja schon deutlich länger, hast du jetzt gerade vorhin schon ausgeführt. Wie war das denn für dich, so diese ersten Gehversuche auf Social Media? Du hast es vorhin schon angesprochen, du bist jetzt ja nicht die klassische Influencerin, die man jetzt auf Instagram erwarten würde. Hast dir da trotzdem jetzt schon echt einen Namen gemacht? Und wie war das für dich, da zu starten?
Ich habe erst gedacht, verrückte Welt, das schaffe ich nie. Aber da muss ich auch meinen Kindern dankbar sein, weil die gesagt haben, Mama, wenn du überleben willst als Institut, auch dein Team, die Stellen behalten, ihr müsst Zoom-Kurse geben und du musst es bei Social Media bewerben und da kommst du gar nicht drum herum. Und ich habe gesagt, ich, die so umsichtig mit digitaler Welt umgeht, kann doch jetzt nicht da bei Instagram und Zoom-Kurse und so Babys Zoom. Ja, und es war erst ein Hereinwachsen. Auch mein Team hat erst gesagt, nee, wir geben keine Zoom-Kurse. Und dann habe ich das gleich gesagt wie meine Söhne, müsst ihr, sonst verliert ihr die Stellen. Ich kann euch nicht halten. Und ja, und da ist auch, muss ich Danke an mein Team sagen, wir sind so toll dadurch gewachsen. Und inzwischen lieben alle die Zoom-Kurse, weil die Welt ja auch größer geworden ist, wer an den Kursen teilnimmt. Und für die kleinen Babys finde ich es auch super. Die können zu Hause bleiben, kriegen den Input. Also es war für mich eine neue Welt. Es war anstrengend. Und dann muss ich ja auch sagen, das mir kam, das kann ich ja ruhig hier sagen, Kamuschka, der Kontakt hat das einfach nochmal anders gepusht, dass sie halt auch so zufrieden war mit dem Erstkontakt und da ist ja eine unglaublich wertvolle Freundschaft auch entstanden. Das ist mir ganz wichtig. Und aber sie hat das Ganze dann nochmal angeschoben und hat mir auch gesagt, ich glaube an dich, dass das was wird. Und da kann ich auch nur Danke sagen.
Apropos Carmen, Grüße gehen raus. Wir sitzen hier beide in unseren Oh April Sweater, als hätten wir uns heute abgesprochen. Witzig. Ja, voll schön, dass das so entstanden ist. Und ich kann das auch nur bestätigen. Also ich war ja auch quasi während Lockdowns und diverser Beschränkungen schwanger und dann eben auch mit der Kleinen zu Hause. Und ich habe im Prinzip keinen einzigen Kurs vor Ort besucht. Also ich habe alles digital gemacht. Manchmal habe ich mir schon gedacht, boah, es wäre irgendwie ganz schön, jetzt auch mal mit anderen Mamas mehr zusammenzukommen, weil das fehlt einem dann schon. Da ist natürlich die Kombi schön, das habt ihr ja bei euch auch. Ihr habt ja auch eine Waldgruppe, habe ich gesehen, wo ihr gemeinsam in den Wald geht und so. Also voll schön, wenn man da vor Ort ist und das dann gemeinsam erleben kann. Aber so ein paar Sachen einfach von zu Hause aus zu machen, wie du auch sagst, für mich war das manchmal eine Mammutaufgabe mit dem Baby das Haus zu verlassen. Also ich habe mich da so gestresst gefühlt. Allein ich bin, glaube ich, mal zu so einem Buggy-Fitness gegangen, als das dann wieder möglich war. Und es war für mich so eine Herausforderung, dachte ich mir so, Gottes Willen, wenn ich das mit einem noch kleineren Kind für diese ganzen Kurse hätte machen müssen, ich glaube, ich wär durchgedreht. Und da war es dann wiederum gut, einiges von zu Hause zu machen. Das heißt, die Kombination ist, glaube ich, das, was sehr, sehr cool ist. Und du hast ja schon gesagt, durch deine Arbeit bist du ja immer quasi weiterhin mit Babys und mit Kleinkindern auch in Kontakt. Mittlerweile bist du ja auch Oma, ne? Da würde mich mal interessieren, Mama versus Oma sein. Was magst du lieber?
Beides. Also das eine ist, meine Söhne sind mir halt das Wichtigste und Wertvollste, und dass ich so viel Gefühle für ein Enkelkind haben kann, das hat mir eine Freundin vorausgesagt, die hat gesagt, du wirst dich wundern, wenn der da ist, was du da empfinden wirst. Und dass jedes Lächeln und auch Knatschen und ich, also der verführt mich so sehr, und ich bin so dankbar, dass ich da auch begleiten darf. Ich darf den mal hüten. Das erste Mal durfte ich letztens mit dem Auto fahren. Da war der so still, dass ich schon dachte, nee, wie doof, dass ich den nicht sehen kann. Also das ist nochmal, sind Glücksgefühle, ja, die sind einfach ganz besonders, und das genieße ich sehr, ja, den kleinen Mann auch regelmäßig erleben zu dürfen.
Würdest du sagen, du machst als Oma jetzt auch Sachen anders als damals mit deinen Kindern, oder ist das alles gleich?
Ich bin ja Verwöhnerin, ne? Ich darf ja, und ich genieße jetzt die Position, ich darf verwöhnen, und die beiden müssen das hinkriegen. Aber das genieße ich schon sehr. Man ist einfach Verwöhnerin. Und natürlich orientiert man sich an dem, wie die beiden das möchten, aber ich genieße das, dass ich darf den noch halten, wenn er müde ist und so. Und, ne? Also das ist schon auch wunderbar, ja.
Und wir wissen ja inzwischen, dass man Kinder nicht verwöhnen kann in dem, genau, Sinn, sondern dass das Verwöhnen einfach was unfassbar Schönes ist, was zur Bindung beiträgt. Und mir geht auch jedes Mal das Herz auf, wenn ich sehe, wie meine Kleine, die ist ja jetzt 2,5, wie die mit den Omas und dem Opa da umspringt und wie die da aufgeht. Also die hat halt da einfach auch die 1000-prozentige Aufmerksamkeit und bekommt alles quasi von den Augen abgelesen. Und das ist schon echt schön.
Ja, das stimmt. Ja, und was bei mir ja auch ist, ich begleite ja auch Schicksale. Ne? Und auch die, also ich habe Jugendliche, also viele Eltern bleiben über Jahre in der Beratungsarbeit mit mir. Und das große Geschenk, was ich halt habe, ist, dass ich halt auch diese Schicksale begleiten darf, auf ganz unterschiedliche Weise, die mich natürlich dann auch sehr berühren und woraus ich viel lerne. Und ich glaube, dadurch kann ich das Glück mit meiner Familie, mit meinen beiden Söhnen und dem Enkelkind besonders genießen und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
Mhm. Absolut.
Und ja, und das ist halt auch so, das kann ich nur an alle weitergeben. Genießt es und sagt euch auch regelmäßig, wie toll das ist, dass man sich hat, und das lasst das Kind das auch spüren, indem man oft auf die Ebene des Kindes auch geht.
Ja, es ist total wie soll ich sagen, es ist immer sehr leicht gesagt. Ich habe auch neulich erst diese inspirational Reels auf Instagram gesehen, dass man eben die Zeit so genießen soll und dass die so schnell vorbeigeht und so weiter. Aber es gibt ja schon Momente auch in der Elternschaft, da kann man in dem Moment irgendwie nicht genießen. Da ist alles anstrengend, da ist alles stressig, man ist müde, irgendwie ist gerade alles doof gefühlt. Und auch wenn man sich so glücklich schätzen kann, dass man in einem schönen Haus wohnt oder in einer schönen Wohnung und ein gesundes Kind zu Hause hat und eigentlich alle Rahmenbedingungen so, so viel besser sind wie bei vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt, ist man in dem Moment trotzdem einfach nur gestresst. Warum glaubst du, dass Eltern besonders heutzutage denn ja so gestresst sind? Oder was stresst sie denn am meisten? Es sind ja nicht die Kinder per se.
Nein, das sind nicht die Kinder, sondern ich glaube, früher war man auch gestresst. Ich war auch gestresst zwischendurch, sehr auch manchmal. Aber jetzt kommt wirklich die Instagram-Welt dazu, die ist zwar wunderbar, aber die irritiert halt auch. Wenn ich da, je nachdem, welches Thema ich eingebe, schlafen, Beikost, wie auch immer. Und wenn ich für mich das so und so entschieden habe zu machen und dann gehe ich auf diese Seiten und denke, oh, nee, ich mache das falsch. Also ich werde von außen sehr schnell verunsichert. Ich werde auch, je nachdem, auf welche Mama ich treffe, wenn ich erzähle, ach, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause oder anderthalb, zwei, wie, du bleibst so zu Hause? Nee, das war nicht in Ordnung. Ja, also, und auf der anderen Seite, wie, du bleibst nicht zu Hause? Du arbeitest schon, du hast ein halb Jahre altes Kind, kannst du doch nicht machen. Und du stillst immer noch. Also untereinander ist viel mehr Entwertungsatmosphäre zwischendurch. Und dass Mütter sich sozusagen helfen, dass man sich aufrichten kann und dass man sagen, oh, ich bin so gut. Das hat sehr abgenommen. Und das war früher anders. Man hat sich mehr getragen. Es war halt ja auch kürzere Kindergartenzeiten und so weiter. Das heißt, man musste sich auch mehr miteinander organisieren. Ja, wie oft ich das Auto voll hatte mit ein paar Kindern. Das ist ja heute gar nicht mehr, weil die Kita so lang ist und man geht dann doch nach Hause, Maximum noch auf den Spielplatz. Und auch die Einsamkeit von Paaren, dass man alleine da steht mit dem Kind und dass Großeltern weit weg sind. Manche haben noch das Glück, dass das in der Nähe ist. Aber wenn man sich das, so wie wir es auch leider mussten, immer mit Babysitten und so, Sitter und so weiter organisieren, dann minimiere ich das auch, weil es ja auch Kosten sind. Und dann mache ich das praktisch nur, weil ich unbedingt zum Elternabend muss oder irgendwie so. Ich nehme mich persönlich immer zu kurz und dadurch entsteht halt auch der Stress. Ich finde es so gut, dass das Thema Me-Time eine solche Bedeutung bekommen hat, weil nur wenn wir Me-Time leben, sind wir auf Dauer weniger gestresst. Aber es ist der schwerste Punkt im Elternwerden und Elternsein.
Und Frauen gestehen sich das ja oftmals auch gar nicht zu. Du hast gerade vorhin gesagt, dieses Thema, dass man sich selber als gute Mutter fühlt, dass das heutzutage gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr vorkommt. Ich habe da nur mal als Vergleich in meinen Podcast-Folgen zuletzt das erste Mal überhaupt jemanden sitzen gehabt, die von sich behauptet hat, ich finde, ich bin eine richtig gute Mutter. Und alle anderen Gespräche, die ich geführt habe, ich habe das irgendwie alles nicht hingekriegt. Ich habe mich verunsichert gefühlt. Ich habe gedacht, mit mir stimmt was nicht und so weiter und so fort. Und da ist es voll schön zu hören, einfach auch mal jemanden da sitzen zu haben, der sagt, ich bin eine richtig tolle Mama. Und ich bin da voll überzeugt davon.
Und das ist so wichtig, auch wenn ich in der Beratung höre, ja Heike, dann haben wir das ja falsch gemacht und das ist uns so, nein, ihr habt es gut gemacht, ihr seid spitze und ich, wenn dann eine Veränderung auf welchem Gebiet auch immer irgendwo eingeführt werden soll oder ich meinen Jugendlichen oder Schulkind besser verstehen möchte, dann sage ich immer, feiert das. Bis jetzt war es so und verabschiedet das mit Freude und dann geht in das Neue hinein. Macht ein Fest daraus. Aber nicht, oh, wir waren nicht gut. Nee, ihr seid super. Darum ist euer Kind so, wie es ist. Es sind doch, viele Dinge klappen doch super. Und das zu spüren, fällt vielen wirklich schwer.
Und was man an der Stelle ja auch mal sagen muss, man ist ja schon super, wenn man sich überlegt, wie es besser gehen könnte. Na, also wenn man sich überhaupt reflektiert und sagt, okay, das hat jetzt scheinbar so für uns nicht funktioniert, also müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Da gibt man ja schon wirklich viel Energie und Hirnschmalz auch rein und zeigt einfach, wie wichtig das Kind einem auch ist. Also das wirst du in deinen Beratungen bestimmt auch sehr, sehr oft hören, beziehungsweise dem sehr oft begegnen, dass Eltern einfach ratlos sind, aber ja eine Lösung finden wollen und es verändern wollen. Und das ist ja schon mal was ganz, ganz Wertvolles. Welchen Themen begegnest du denn in deiner Arbeit am häufigsten? Womit haben die Eltern die häufigsten Herausforderungen?
Also bei den Kleinen ist es definitiv Schlafen. Wie kommen wir in einen Rhythmus hinein? Wir haben alle Schlafmangel. Dann die Paarebene. Wir haben uns verloren. Wie kommen wir vielleicht wieder zueinander? Welche Wege könnten da gibt es? Dann ist ab Kindergartenalter, das hat total zugenommen, dass Kinder und Eltern ein Stück gemobbt werden, wenn sie beißen und so. Heute dürfen Kinder gar nicht mehr Michel sein, sage ich. Weil man als Elternteil sofort reagiert, wenn das im Kindergarten ein anderes geschubst hat, wie auch immer. Oder auch, und da versuche ich halt auch zu vermitteln, dass da wieder was Positives entsteht von der Einrichtung aus und auch für die Eltern und dass sie da sich wieder wohler fühlen mit ihrem Kind. Das sind große Themen und dann ist manchmal halt auch so ganz einfach, Heike, wie, welche Erziehung wäre jetzt halt vielleicht das Beste, wobei ich das Wort Erziehung gar nicht so mag. Ich sage immer, wir begleiten sie irgendwo, Thema Schule und so weiter oder jetzt Jugendliche, WhatsApp-Gruppen und ne, das ist halt auch ein großes Thema und die digitale Welt. Wie viel Fernsehen, wie viel iPad und so weiter. Ja, und was ich immer sehr genieße, wenn die Väter auch mit in der Beratung dabei sind. Also das ist was ganz, ganz Wertvolles und da sage ich auch immer Danke, wenn die sich Zeit nehmen und das sozusagen mittragen den Termin, wenn es auch möglich ist, das kommt ja auch hinzu. Aber dann merkt man auch, dass die Familie viel leichter in eine Veränderung kommt. Ob es nun die Me-Time ist, ob es die Paarzeit ist. Und ein Thema, was mich auch immer öfter begleitet, ist, wie sind wir mit Großeltern ein tolles Team? Weil manchmal ist es leider doch nicht so, dass man sich gut versteht. Weil halt, weiß ich, die eigene Mutter oder Schwiegermutter zu sehr beeinflussen möchten und weiß ich, schon eifersüchtig ist, weil sie nicht den Kinderwagen als erste fahren durfte und alles nicht gut findet. Und das ist auch nicht selten ein Thema.
Ja, da bin ich tatsächlich sehr dankbar, dass das bei uns so reibungslos läuft. Ich bekomme aber auch immer wieder zurückgespielt, wenn ich das zum Beispiel mal kurz thematisiere auf Instagram, dass das bei sehr, sehr vielen eben nicht der Fall ist. Und das, ja, da fühle ich mich dann, oder da schätze ich mich dann umso glücklicher, dass wir da so ein sensationelles Gefüge haben, weil das hat eben nicht jeder. Und es ist aber auch schön zu hören, dass ihr da auch unterstützt, wie man das Ganze vielleicht auch ein bisschen optimieren oder entschärfen kann, wenn da vielleicht auch Spannungen herrschen.
Ich habe schon manche Großeltern dann nachher sogar auch entweder live oder per Zoom begleiten dürfen und die dann auch ganz wach geworden sind, weil sie müssen ja irgendwo die Kindebene, also mein Sohn, der jetzt Vater ist, der ist ja natürlich mein Sohn, aber ich muss ihn erwachsen sehen. Das gelingt einem sowieso nicht immer, aber das ist, glaube ich, die Krux, die manche nicht schaffen als Großeltern und dass man da hineinkommen muss. Doch, ich bin da auch so dankbar für dieses Vertrauen, genauso für die Schicksale. Also ich habe gerade auch so ein kleines Frühchen und oder auch manchmal sehr kranke Kinder oder kranke Eltern oder auch, dass jemand leider verstirbt. Das sind, sage ich immer auch meinem Team, das sind Geschenke, die wir haben, dass wir da begleiten dürfen und mitgehen dürfen. Und da sind wir halt auch mit unseren ganzen Fachkompetenzen, das zeichnet mich, glaube ich, auch aus, dass wir ganz schnell einfach Fachleute haben, die selbst auch im therapeutischen Bereich bei Schicksalen immer ganz schnell auch einen Ersttermin möglich machen und ansonsten die Gynäkologen, Kinderärzte, Physiotherapeuten, Osteopathen. Das ist schon super, dass ich da nicht allein bin. Und langsam habe ich auch das ein oder andere Netzwerk in einigen Städten.
Voll schön. Du hast vorhin angesprochen, die Kinder dürfen nicht mehr Michel sein. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil wir hatten ja uns überlegt, beziehungsweise du hattest ja gesagt, wir müssen unbedingt mal drüber reden, dass sich die Leute viel zu viel bewerten gegenseitig. Und das fällt da ja total mit rein. Also, dass dann teilweise die Eltern und Kinder in Anführungszeichen gemobbt, beziehungsweise halt gemaßregelt werden, wenn es nicht so funktioniert, wie es denn soll. Das ist natürlich schon auch krass. Ich habe auch so einen kleinen, ja, ich sage immer Gewaltsack zu Hause. Also meine Tochter, die hat schon auch Schmackes und die teilt schon auch aus. Aber für mich war das am Anfang auch super schwierig, da erstmal zu warten, dass dieses selber mit dem anderen Kind regelt. Ne? Die müssen ja auch irgendwie lernen, wie sie Konflikte lösen und dass das natürlich mit Händen und Füßen nicht so sinnvoll ist. Aber manchmal können sie sich ja auch noch nicht besser ausdrücken. Was glaubst du denn, woher kommt es, dass Eltern heutzutage einfach so viel bewerten und vergleichen? Und in welchen Bereichen fällt dir das besonders auf?
Also es fällt mir halt extrem auf in den Bereichen, sag ich mal, im Negativen jetzt beißen, hauen. Ja, bei den Kleinen und dann aber auch, weiß ich, wenn beim Hockey einer mit dem Schläger mal jemand einem anderen halt da auch trifft und auch bewusst was abgibt oder mit dem Tennisschläger, dass dann sofort eine Welle losgeht, weil Eltern sind auch lange heutzutage in jedem Event dabei, ob es Turnen, Tennis und so weiter ist. Deshalb empfehle ich auch manchmal bei Kindern, die so mit der Konzentration und mit manchem zu tun haben, gerne Golf, weil Kindergolf ist nicht teuer und die Mütter können nicht mit über den Platz gehen. Also das halt auch, und die machen trotzdem Konditraining in der Gruppe, haben eine Verantwortung für die Mannschaft, weil dieses immer dabei sein. Und Kinder, wie du gerade sagst, wenn sie es untereinander klären dürfen, dann kriegt auch das Kind, das halt körperlicher ist, weil Kinder diskutieren nicht, das kriegt dann irgendwann von diesem ruhigen Kind, das sich mehr gefallen lässt, das ist ja oft ein Thema, richtig ein paar gewuppt und dann weiß es, oh, das mache ich nie wieder. Und auch, dass man sagt, oh, das Kind wehrt sich nicht, das ist doch okay. Das kann dann, hat die Gelassenheit im Leben mitgebracht, zu sagen, reg du dich da gerade mal auf, ich nicht, auch wenn du mich hier anrempelst, ist mir egal. Aber Mütter fangen an, diese Situation zu diskutieren und dann reden die Mütter nicht mehr miteinander und die Kinder sind längst fein, aber dürfen nicht mehr miteinander spielen. Das ist doch verrückte Welt. Und ich glaube, dass dieses Wort bindungsorientierte Begleitung ins Leben für die Kinder, das ist wunderschön und ist für den Lebensanfang ganz wichtig. Trotzdem muss sich jede Familie überlegen, welchen Kokon, welche äußere Fruchtblase bieten wir dir und wie darfst du ins Soziale geben und wo ziehen wir uns auch zurück und lassen dich. Das ist momentan leider nicht so, weil wir immer glauben, ich muss dich glücklich machen. Und wenn dich jemand schubst, dann helfe ich dir, das übernehme ich. Und das wollen die Kinder gar nicht. Und ganz kurz zu deinem Gewaltsack, änder das Wort mental für dich. Das sagt, du bist die zärtlichste und also so irgendwie was ganz Positives, weil wenn man das sozusagen schon so für sich verinnerlicht und das Kind das Wort auch noch ab und zu hört, dann entspricht es ja der Vorstellung. Auch wenn du es liebevollst meinst, das merkt man dir ja auch an, aber nimm es raus.
Das mache ich. Habe ich heute auch gleich noch was gelernt.
Ja, das ist ganz wichtig, dass wir die Kinder, sie möchte ja zusammen, sie möchte kein Gewaltsack sein. Sie ist körperlich. Sie hat so viel Energie. Ja, aber da sagt, boah, bist du eine Starke, nur ein bisschen brauchst du meine Hilfe, dass du das so an der und der Stelle nicht mehr machst. Ich bin die Mama, ich helfe dir. Irgendwas mache ich noch falsch, dass das nicht gelingt.
Ich finde es auch immer ganz süß, da muss ich gerade an eine Situation von neulich denken, wenn man dann mal so spaßeshalber zu ihr sagt, du bist ja eine kleine Motte oder so, dann steht meine immer da und sagt, nein, bin keine Motte, ich bin Elina. Dann sagt sie immer gleich ihren Namen und sagt, nee, ich bin keine Motte.
Ja, und da seid ihr so dankbar, weil sie zeigt deutlich, ihr Erwachsenen mit eurer Ironie und wo ihr solche Worte dann sagt, uns treffen diese Worte. Ja, an der Stelle können Kinder sehr empfindsam sein. Sie scheint da sehr große Antennen zu haben. Und da kann man nur sagen, danke, kleiner Schatz, dass du mich so leitest.
Absolut. Das Bewerten ist ja auch, sage ich mal, oder geht mit einher mit dem Thema Vergleichen. Warum kann man denn sagen, dass das Vergleichen an sich in der kindlichen Entwicklung so schädlich sein kann, beziehungsweise gar nicht nötig ist?
Ich würde sagen, es ist gar nicht nötig. Man hat den Kinderarzt, die Hebamme am Anfang und dann vielleicht auch dann halt jemand guten als PGIP-Leiter oder Babygymnastik, wie auch immer, der mit ein bisschen schaut auf die Entwicklung. Aber, das Kind kann sich schon drehen. Oh, und das ist schon seitlich im Seitenaufsturz und meins noch nicht. Und dabei kann das Kind ganz lange irgendwo hinschauen. Da habe ich jetzt auch ein Video zu gedreht. Das wird so wenig beachtet. Ich will immer im Außen sein. Und da ist auch dieses, ich schaue außen, wie es sein muss. Ich höre viel weniger auf mein Bauchgefühl und bin auch zu wenig im Blickkontakt mit meinem Baby, ja, und meinem Kind. Blickkontakt hilft uns, die äußere Welt zu verlassen, weil das verführt mich und ich bin viel mehr an meinem Kind und sehe auch viel deutlicher, was mein Kind kann.
Was ich da auch sehr schön fand, also ich habe eine Bekannte, die ein Baby hat, bei dem jetzt eben eine Erkrankung festgestellt wurde und auch schon Operationen durchgeführt werden mussten, die die Entwicklung beeinträchtigen können, beziehungsweise auch die Bewegungsfähigkeit. Und da ist es auch ganz spannend zu sehen, wie krass sie sich darauf fokussiert, was jetzt mit dieser beeinträchtigten Körperhälfte alles funktioniert. Also da sollte man das vielleicht auch mal so ein bisschen ummünzen. Seid doch mal stolz drauf, was das Kind schon alles kann und was es alles macht, ob beeinträchtigt oder nicht. Aber wie die Leute sich dann mal verrückt machen. Ich habe es auch erst bei unserer Nachbarin neulich wieder erlebt. Ja, und der ist jetzt 6 Monate und die fragen jetzt dann bestimmt bei der U-Untersuchung, ob der sich schon richtig drehen kann. Und der dreht sich halt nur mal so, aber halt auch nicht manchmal nicht. Und so. Ich sag, mach dir keinen Stress. Mein Kind ist zum Beispiel erst mit 10 Monaten gerockt und es war völlig fein. Ja, die hat halt einfach ein bisschen länger gebraucht für die grobmotorischen Sachen. Und ich sage auch immer, in die Schule ist bisher noch keins gekrabbelt. Von dem her kriegen wir das schon alles hin. Aber ja, also wie du sagst, dieses Vergleichen, gerade in der körperlichen Entwicklung, das macht, glaube ich, auch ganz viel Druck bei den Eltern aus.
Total. Und dann kommt nachher auch die Sprachentwicklung. Das ist auch nochmal ein großes Thema. Oder soll ich jetzt auch noch Englisch dazu nehmen? Oder noch vielleicht Russisch oder irgendwas? Das ist so ein Druck. Babys dürfen heute gar nicht mehr Babys sein. Wir müssen ganz schnell in irgendwelche Formate zum Teil passen. Und da versuchen wir auch als Team und ich natürlich in der Einzelarbeit wirklich gegenzuwirken, zu gucken, schau auf die Kompetenz. Und wenn ein Kind halt mit einer Besonderheit auf die Welt kommt, das bringt einfach auch was Besonderes in die Welt. Und das müssen wir entdecken und Danke sagen. Wobei natürlich, so tragisch es ist, das würde uns alle antickern und oder auch wenn ein Kind verunfallt und so weiter. Das sind wirklich, da kommen Gefühle, glaube ich, in einem auf, die machen was mit einem. Da braucht man auch von außen vielleicht auch manchmal wirklich kompetente Hilfe. Ich habe das einmal leider durchleben müssen, als unser Sohn eine schwerste Lungenentzündung hatte, die Ärzte nicht in den Griff gekriegt haben. Und das würde ich heute sagen, egal was ich selbst hatte, waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Und deshalb kann ich, glaube ich, einen Hauch nachvollziehen, wenn Eltern in so Sorgenfelder kommen und halt ein Kind operiert werden muss und dann einseitig nur dieses, ich schaffe das dann irgendwann positiv zu sehen, boah, was du kannst, das jemand anderes muss den Umweg nicht nehmen, den du nimmst und du schaffst das. Das ist großartig. Das ist ein Prozess. Der braucht Zeit und der braucht vor allen Dingen Menschen, die Freunde, die sich trauen, auch an mir dran zu bleiben, weil gerade bei sowas, was du gerade beschreibst, ziehen sich auch Leute zurück und trauen sich gar nicht, am Ball zu bleiben. Und das sollten wir. Wenn wir das Geschenk haben, jemanden mitzubekommen, wo es schwierig ist, die Mütter müssen besonders getragen werden. Und ich fände es eigentlich schön, wenn irgendwann, entweder Anfang Studium, Anfang einer Ausbildung, viel mehr Input gegeben würde, was es bedeutet, vom Alleineleben ins Paarleben und dann ins Elternsein, was da alles passiert. Auch hormonell bei uns Frauen, ne? Wir haben so einen Bio-Unterricht, wo du manchmal denkst, warum hatte ich die Themen? Interessiert mich heute gar nicht mehr. Und es gibt so viele Themen, die wir fürs Leben, fürs praktische Leben gebrauchen könnten. Und da ist viel zu tun.
Absolut. Du hast jetzt gerade schon einen total schönen Impuls geliefert, wie man Eltern begegnen kann, die eben herausforderndere Situationen durchleben. Was können wir denn generell tun? Also wenn wir jetzt in dieser Welt leben, wo viel verglichen und bewertet wird, was können wir stattdessen machen, um das Ganze wieder ein bisschen so ins Positive zu lenken?
Dass wir uns selbst vornehmen, einer Freundin, du deiner Nachbarin, also oft was Positives zu dem Kind und zu ihr zu sagen, dass wir selbst in positive Sprache der Umwelt, meiner eigenen Umwelt gegenüber eintauche. Und dann werde ich merken, dass ich oft auch gesagt habe, findest du wirklich? Ehrlich? Wir lassen auch manchmal in den Kursen, dass die Mütter sich gegenseitig zum anderen Kind halt was Positives sagen und rückmelden. Das sind so schöne Stunden, weil die Mütter, manche sind dann zu Tränen gerührt, was die andere Mutter zu einem sagt. Und da siehst du, man kann mit Kritik, gehen wir alle locker um. Ja, weiß ich, dass er schwierig ist. Aber wenn ich gelobt werde, wie mein Kind ist, das ist etwas, das bringt mich in Unsicherheit. Viele zumindest.
Und es tut aber eigentlich richtig gut, ne? Ja. Das hast du jetzt total schön gesagt. Eigentlich wäre das schon ein perfektes Schlusswort. Wir sind tatsächlich schon am Ende von der Folge angekommen. Aber möchtest du denn gerne zum Abschluss noch was an unsere Community loswerden?
Ja, ich möchte allen sagen, seid stolz auf euch, so wie ihr seid. Und das strahlt in die Welt hinaus noch mehr, als ihr es vielleicht macht. Und gebt das auch an die anderen weiter.
Dann haben wir alle ein schöneres Miteinander, ne? Besonders in diesem Elternkosmos, in dem wir uns bewegen. Heike, vielen, vielen Dank. Das hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wunderschöne Folge geworden. Ich hoffe natürlich, dass wir auch immer mal wieder bei solchen Themen auf dich zurückkommen dürfen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Liebe Christina, für mich war es auch ein ganz angenehmer Talk und jederzeit wieder. Und du bist auch mal gerne zu uns, bei uns ins Institut eingeladen.
Da komme ich gerne vorbei. Tschüss. Vielleicht nicht gerade zum Karneval jetzt, ne? Ist ja gerade.
Nein, bei uns kannst du aus dem Institut, aus den Fenstern direkt den Zug vorbeiziehen sehen.
Auch cool. Also mach's gut. Tschüss.
Ja, auch. Tschüss.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich nach dem Gespräch mit Heike sehr beseelt und beruhigt. Sie ist einfach ein echtes Urgestein in der Familienberatung mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz, den sie zum Glück mit uns teilt. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!